Wir lesen auch von dem im 2. Johannesbrief Kapitel 3 und 1. Johannes 3, Vers 18. Das Leben in der Wahrheit und in der Liebe. Gottes Wahrheit verbindet Herzen und bindet Herzen zusammen. In der Wahrheit leben heißt lieben. Ihr Lehrer lieben nicht. Wer liebt, lebt in der Wahrheit. Wir dulden keine Unwahrheiten in unserem Leben. Das heißt aber nicht, dass ich jedem alles sagen muss. Das ist also genauso ein Denkfehler. Es gibt Menschen, die glauben, jedem alles sagen zu müssen. Und dann kommt oft der Blödsinn raus. Versteht ihr? Das muss ich überhaupt nicht. Und was würde das auch bewirken? Ich stelle mich über den anderen. Ich glaube, ich müsste jedem sagen, wie es geht. Oder so kommt es dann raus. Jedem alles sagen müssen. Bitte verwerft es. Das ist wirklich eine große Dummheit. Denn morgen mache ich denselben Fehler. Morgen habe ich selbst Not. Morgen habe ich gar keine Möglichkeit mehr, noch einmal etwas zu sagen. Und so wird es auch erlebt. Es gibt Leute, die glauben, jeden alles sagen zu müssen. Wer liebt, der lebt in der Wahrheit. Wir sollen also korrekt und ehrlich sein. Die Lehre Christi ist lieben und heißt lieben. Wer in dieser Liebe bleibt, hat den Vater und den Sohn. Das ist faszinierend. Das sind so Kombinationen, das sollte man unbedingt wissen. Versteht ihr? Wir dadurch, dass wir oft ihre Wege gehen, schädigen wir uns selbst. Wer in dieser Liebe bleibt, hat den Vater und den Sohn. Wahrheit und Liebe können niemals theoretisch sein oder bleiben. Verstehen wir? Haben wir das mit? Wahrheit und Liebe können niemals theoretisch bleiben, sonst haben wir beides nicht. Wahrheit ist erst Wahrheit, wenn man darin wandelt. Und Liebe wird erst Liebe, wenn sie gelebt und praktiziert wird. Liebe ist eine Tat. Das ganze Reden von Liebe, wenn es nicht praktiziert wird, ist Schall und Rauch, das kannst du alles vergessen. Menschen wollen Predigten gerne sehen, nicht nur hören. Versteht ihr? Menschen wollen das sehen. Dann wird's scharf, dann wird das, Wir sollen dem Nächsten lieben, bis dem Teufel graut, sagt der Bruder Andrew, der weiß es. Wisst ihr, der Bruder Andrew, habt ihr schon gehört von ihm? Das ist, der hat Open Doors gegründet, diese Organisation, die verfolgten Christen hilft. Open Doors ist bekannt, ja. Und Bruder Andrew ist der Gründer dieser Gruppe oder dieser Organisation. Und er selber, der hat Gespräche mit Taliban führen. Könnt ihr euch vorstellen, das ist irgendwo im fernen Osten. Ja, und ihm wird kein Haar gekrümmt. Kann man sich das vorstellen? Er erzählt ihnen von der Liebe Jesu. Daran erkennen wir, und daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes sind. Vielleicht nur, das sollte man unbedingt wissen, ich habe nachgebohrt, wisst ihr, so eine Predigt, die kommt ja nicht von selber, da muss man die ganzen Auslegungen, da gibt's, wie nennt man es denn, Kommentare lesen und so, das habe ich auch gemacht und da ist das Ergebnis jetzt. Bei Johannes war es so, sehr bald nachdem diese Gemeinde gegründet wurden, also dort in dem Kleinasien, wo der Paulus auch war, kamen die Gnostiker. Und das waren Leute, die haben eine Lehre verbreitet, die haben gesagt, man muss also den Glauben ganz vom Körper trennen. Der Körper ist eine Sache und der Glaube, die Seele, ist die andere Sache. Das ist aber ein Blödsinn. Denn durch den Körper bringt sich ja meine Seele, das, was ich innen glaube, zum Ausdruck. Alles, was ich bin und was ich denke und fühle, kommt durch meinen Körper zum Ausdruck und auch durch meine Sprache. Und die haben gesagt, es ist egal, also man könnte ruhig sündigen, Hauptsache der Geist ist fromm und das andere sollte also sein Leben leben. Das waren die Gnostiker. Leib und Seele haben die ganz getrennt, aber ihr seht, die waren damals schon so verrückt, nicht wie wir, nicht nur erst jetzt wir. Versteht ihr? Man würde glauben, in der neuen Zeit kommt man auf solche Ideen, aber die waren vor 2000 Jahren auch schon so weit. Also der Körper könne ruhig sündigen, deswegen die Ermahnung durch den Johannes an die Gemeinde. Mach dir nur keine Sorgen, Sünde hat immer Konsequenzen. Das ist geil. Es gibt, hier werden 8 Punkte aufgezählt. In 8 Punkten sind sich die Christen geistlich gesehen sehr ähnlich und unterscheiden sich von der Welt. Also ich freue mich sehr. Früher hat jeder seine Gemeinde gebaut und das war halt meine Gemeinde. Und das darf ja auch so sein. Aber jetzt gibt's Verbindungen. Versteht ihr? Wir kennen uns untereinander. Und das ist sehr, sehr fruchtbringend und sehr gut. Und wie sagt man denn? Jeder hat einen anderen Hintergrund und eine andere Färbung. Das darf aber auch sein. Und in 8 Punkten ähneln sich die Christen sehr und unterscheiden sich von der Welt. Das erste ist, für sie ist Jesus der Retter und sie bekennen, dass Jesus der Messias ist. Alle Christen. Ich war so erstaunt. Ich glaube, auch in dem Heft von Open Doors ist gestanden, dass Ägypten werden ja die Christen sehr verfolgt. Also, ihr wisst ja, die ganze islamische Gesellschaft, das war, die sind sehr unter Druck geraten, die Christen. Und jetzt ist es so, dass diese verschiedenen christlichen Gruppierungen durch die Verfolgung, die dort ist, sie kommunizieren miteinander. Sie haben sich zusammengeschlossen und sind miteinander in Verbindung. Und da gab es in der Wüste draußen ein Fest für Jesus mit 40.000 Leuten. Man möge sich das vorstellen in Ägypten. Habt ihr das gehört? Ist in so einem Heftel ist drin gestanden. Also, ich glaube, in Open Doors war es. Kann man sich das vorstellen? Dort, wo Gott verleugnet wird, dort, wo Christen verfolgt werden, dort trifft sich eine Gruppe Menschen, 40.000 Leute, zu einem Fest für Jesus. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, für die Christen ist Jesus der Retter und sie bekennen, dass er der Messias ist. Der zweite Punkt ist, alle Christen lieben Gott, selbst wenn diese Liebe oft schwach und schwankend sein mag. Denken wir an den Petrus. Petrus ist von Jesus 3-mal gefragt worden, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. So kann es auch uns gehen. Versteht ihr das? Also, sie lieben Jesus, selbst wenn diese Liebe auch manchmal schwankend und schwach ist. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Der dritte Punkt ist, alle Christen lieben auch die Brüder. Das ist das Kennzeichen aller, die vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Sie lieben auch die Brüder. Viertens, die Gott lieben, halten auch seine Gebote. Dieser Gehorsam kommt nicht aus Furcht vor Strafe, sondern aus Liebe zu Gott, der sein Liebstes für uns gegeben hat. Der Preis war so hoch. Er hat sein Liebstes für uns gegeben. Und die Gott lieben, halten deswegen seine Gebote. Nicht aus Angst vor Strafe, sondern aus Liebe zu Gott. Ihr wisst ja, die 10 Gebote, die kennen wir ja. Jesus hat es reduziert auf 3. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen und unseren Nächsten wie uns selbst. Versteht ihr? Also, wir wissen, was die Gebote sind. Brauche ich jetzt nicht ausführen. Fünftens, die Christen praktizieren keine Sünde. Alles, wo Sünde im Spiel ist, sollten wir meiden. Da geht es auch um Betrug. Da geht es um Unehrlichkeit, da geht es um Lüge, da geht es um Dinge. Versteht ihr, was ich meine? Oder wir sollten kein Glücksspiel machen als Christen. Wo Sünde im Spiel ist. Christen, warte mal, praktizieren keine Sünde. Ja, geschweige denn von Untreue, Ehebruch und so weiter. Es stimmt zwar, dass die sündigen Taten begehen, die Christen begehen sündige Taten, aber die Sünde ist nicht die bestimmende Macht in ihrem Leben. Wir machen Fehler. Das ist ganz unumstritten, aber das darf nicht die bestimmende Macht in unserem Leben sein. Sechstens, sie üben Gerechtigkeit. Sie wenden sich anderen Menschen zu und tun Taten der Gerechtigkeit. Ein Christen ist der Nächste nicht egal, sondern er sitzt in Bewegung und tut etwas für den Nächsten. Siebtens, die Christen, sie lieben die Welt nicht. Also, ich sage jetzt nichts gegen die wunderschönen Berge und so. Ihr versteht das System Welt. Sie lieben die Welt nicht. Sie haben erkannt, dass die Welt ein System ist, das der Mensch im Widerstand gegen Gott aufgebaut hat und dass man automatisch ein Feind Gottes wird, wenn man ein Freund der Welt ist. Und achtens, schließlich überwinden die Christen die Welt durch ihren Glauben. Sie sehen durch die Scheinwelt der vergänglichen Dinge hindurch auf die Dinge, die ewig sind. Sie leben für die Dinge, die nicht sichtbar sind. Ich sag's nur mal. Die Christen überwinden die Welt durch ihren Glauben. Sie sehen durch die Scheinwelt der vergänglichen Dinge hindurch auf die Dinge, die ewig sind. Sie leben für die Dinge, die nicht sichtbar sind. Vers 16 lesen wir, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zur Sünde. Also der Christ sündigt nicht, das heißt, er ist dort nicht zu finden, dem System Sünde dient er nicht, versteht ihr? Und natürlich, dazu gehört auch diese verborgenen Sünden. Es gibt ganz viele Sünden, die Menschen tun oder gefangen sind in der Sünde, die sind im Verborgenen, das weiß niemand. Auch mit dem sollten wir nichts zu tun haben. Feind hat seine Schlingen überall. Ich möchte nur sagen, Pornografie. Versteht ihr? Das weiß kein Mensch, was wir da im Computer anschauen vielleicht. Also wir sollten damit nichts zu tun haben. Mit Sünde sollten wir nichts zu tun haben. Das sollte unsere innere Einstellung sein. Und wenn wir, ja, es kann, manch einer leidet vielleicht unter Jähzorn. Der wird schnell zornig und dann schreit er was raus. Was muss der tun? War sicher verkehrt dann. Ja, der muss sich einfach entschuldigen und sagen, tut mir leid, oder? Das geht doch. So würde das stattfinden, oder? Wenn ich jemanden beleidigt habe, kann man sich entschuldigen, oder? Versteht? Aber wir sollten diesem System Sünde nicht drinnen sein. Das sollte uns also zuwider sein. Daran haben wir erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Es steht dort, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Das ist eine sehr starke Herausforderung. Wir sollen das Leben lassen für unsere Freunde. Und insgeheim, wenn man das liest, denkt man, ja, schauen wir mal, so weit wird es ja doch nicht kommen. Gell? So klingt es in unserem Innersten. Oswald Chambers schreibt in seinen Andachten, Jesus bittet mich nicht für ihn zu sterben, sondern mein Leben in seine Hände zu geben. Hat Jesus dich schon einmal gefragt, willst du dein Leben für mich lassen? Sterben ist viel leichter als unser Leben jeden Tag wieder Jesus zu überlassen, weil wir wissen, dass Gott selbst uns dazu beruft. Wir sind nicht für die strahlenden Höhepunkte des Lebens geschaffen, sondern im Licht dieser Höhepunkte müssen wir in unserem Alltag vorwärts gehen. 33 Jahre lang ließ Jesus sein eigenes Leben los, um den Willen seines Vaters zu tun. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben lassen für die Brüder. Aber das widerstrebt unserer menschlichen Natur. Wenn ich ein Freund oder Freundin Jesus bin, muss ich bewusst und willentlich mein Leben ihm überlassen. Das ist schwierig. Und das ist gut so. Es ist leicht für uns, gerettet zu werden, weil Gott so viel dafür gegeben hat. Gott rettet einen Menschen und gibt ihm den Heiligen Geist und dann sagt er sinngemäß, nun lass das in deinem Leben zur Wirkung kommen und sei mir treu. Obwohl alles um dich herum dazu angetan ist, dich zur Untreue zu verleiten. Und Jesus sagt zu uns, euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Bleibe deinem göttlichen Freund treu und vergiss nicht, dass es in deinem natürlichen Leben um seine Ehre geht. Amen.